Mit 22 meine erste Firma gegründet, mehr aus Versehen als wirklich geplant. Der ist original unverpackt. Wir haben damit die Unverpackt-Lädenwelle in Deutschland ausgelöst. Wir haben einen Online-Kurs gemacht, einen Online-Shop gehabt, zwei Läden zwischendurch, wo wir sehr vielen Menschen geplant und geholfen haben, dieses Unverpackt-System umzusetzen.
Willkommen bei Future Changers, dem Podcast der Körber-Stiftung für zukunftswirksames Unternehmertum. Ich bin Esra Karakaya und in dieser Folge geht es um die drängenden Fragen der Klimakrise, um Klimagerechtigkeit und ums Gründen und Scheitern mit nachhaltigen Geschäftsideen. Ich spreche mit der Umweltaktivistin, Autorin und Gründerin Milena Glimbowski. Sie erzählt vom Überleben in der Klimakrise, davon, dass Umweltbildung Teil ihrer Integrationsreise war. Sie ist nämlich mit 5 Jahren aus Sibirien nach Hannover gekommen und darüber, dass sie ihr erstes Startup, den Unverpacktladen Original Unverpackt, in Berlin eher aus Versehen gegründet hat. Außerdem erklärt sie, was ihre eigene ADHS-Diagnose mit ihrem Führungsstil zu tun hat. Viel Spaß mit dieser Folge.
Liebe Milena, ich freue mich total, dass wir heute sprechen. Du stehst ja für eine Vielzahl großer Themen ein, sei es Umweltschutz, Klimakrise, mentale Gesundheit, Situation von Alleinerziehenden oder Feminismus. Kannst du mir einmal erzählen, inwiefern diese ganzen Aspekte alle zusammenhängen?
Das ist eine sehr gute Frage, da müssen wir wahrscheinlich meine Therapeutin fragen. Ich glaube natürlich auch, dass alles verbunden ist und ich wäre nicht engagiert und aktivistisch tätig, würde ich nicht einen gewissen Gerechtigkeitssinn haben, der mir schon immer wichtig war zu beachten. Und ich glaube, der spiegelt sich genau im Klimaaktivismus wieder, aber auch bei anderen Themen, die mich so umgeben, wie feministischen Themen und auch den Rechten von Eltern. Ich bin tatsächlich getrennt erziehend, die meiste Zeit nicht immer, teilweise auch immer wieder mal monateweise alleinerziehend, aber es ist nicht die gleiche Bürde, die ich trage, die wirklich ganz komplett alleinerziehende Eltern tragen müssen. Insofern habe ich da, glaube ich, noch Glück gehabt.
Ein großes und noch häufig unterschätztes Problem sind Dürren und genau das thematisierst du in deinem Buch Überleben in der Klimakrise. Und da stellst du eben die Frage so, wie können wir in einer neuen, von Dürre, Hitze und Trockenheit geprägten Welt leben? Und da bin ich so ein bisschen neugierig. Gibt es denn bereits Ansätze, die dich optimistisch stimmen?
Total. Also in der Technik tut sich viel und wir sehen gerade in die schon länger von Hitze, Trockenheit, Dürre, niedrigen Grundwasserpegel geplagten Ländern, dass die Wege finden. Also zum Beispiel mit Entsalzungsanlagen. Aber da ist die Technik auch noch nicht so gut und noch nicht so effizient, wie es wünschenswert wäre, dass man sagen kann, ach, kein Problem, dass wir wenig Trinkwasser haben, dann entsalzen wir halt das Meerwasser. So einfach ist das halt noch nicht, wie sich viele denken. Nur weil man die Technik hat, heißt das nicht, dass sie ja gut und ordentlich funktioniert, dass keine Abfallprodukte entstehen und dass sie billig ist, sondern Trinkwasser ist dann zwar vielleicht verfügbar, aber unglaublich teuer. Andere Themen wie Dürren und Hitzewellen, auch damit, wir sehen ja in Dubai zum Beispiel, da leben die Menschen ja auch, die haben sich ein Leben in der Wüste aufgebaut, ein modernes, gut laufendes Leben. Also der Mensch kann sich anpassen mit viel Technik, mit viel Innovationsgeist, aber die Frage ist immer, zu welchem Preis? Also wird das auf Kosten von Menschen ausgetragen oder auf den Kosten der Umwelt oder sogar beides? Das heißt, wir können uns anpassen an diese Klimaveränderung bis zu einem gewissen Punkt, aber auch nicht unendlich.
Okay, ich finde das voll spannend, weil habe ich dich gerade richtig verstanden, dass wir eigentlich immer, egal bei welcher sozialen oder technischen Lösung wir im Rahmen von so Klimakrisen sprechen, wir immer eigentlich einen Preis zahlen müssen, sei es eben auf Kosten der Umwelt oder auf Kosten von Menschenleben, was ja für mich eigentlich bedeutet, dass es eigentlich keine nachhaltigen Lösungen gibt dann, oder?
Es gibt nachhaltige Lösungen auch in der Klimaanpassung. Und die einfachste und nachhaltigste ist die Renaturierung, also das Renaturieren von Flussgebieten, Auen, von Wäldern, alles, was mit Renaturierung zu tun hat, also es in den Urzustand zurückzubringen, ist tatsächlich gut, weil es nicht nur CO2 speichert. Moore habe ich noch vergessen, genau, Moore, ganz wichtig. Nicht nur, weil es unendlich viel CO2 speichert, sondern weil es erlaubt, der Natur und dem Ökosystem sich zu erholen und dann gegen diese Extremwetter wie Starkregen, Hochwasser, aber halt auch Dürren einfach resilienter ist. Und ich bin vor kurzem in den Wald gezogen, in den Waldrand direkt. Das hat einen Anpassungsgrund tatsächlich. Ich bin total nicht hitzeresistent. Ich klappe bei 28, 29, 30 Grad klappe ich schon um. Ich habe da echt, keine Ahnung, ich komme damit nicht klar. Und im Wald kann es bis zu 15 Grad kühler sein als in der Stadt zum gleichen Zeitpunkt. Also wenn wir irgendwie in Berlin, weiß nicht, 35 Grad haben, kann es in der Nähe, wo ich bis vor kurzem gewohnt habe, eine Schorfheide, kann es dann 20 Grad sein. Das finde ich total krass. Und da sind wir aber auch bei einer Frage von Privilegien und wer kann sich eigentlich Klimaanpassung und Schutz und diese ganzen Maßnahmen eigentlich leisten?
Wahrscheinlich könnte ich dir Stunden zuhören, will aber voll gerne nochmal auf das Thema Renaturierung eingehen. Das hört sich voll gut an für mich. Cool, wir haben da eine Lösung, die anscheinend nachhaltig ist, die gut ist, die total wirksam ist. Wie sieht da der Prozess aus? Sind wir da schon global total am Renaturieren oder gibt es da Herausforderungen und wenn ja, welche?
Die Herausforderung ist oft, dass es ein Prozess, der Zeit und Geld kostet. Und das ist etwas, was man als Privatperson nur bedingt beeinflussen kann, außer halt, indem man entsprechend wählen geht und sich in in Umweltverbänden organisiert. Es gibt, mein Lieblingsprojekt ist vom NABU an der Havel, haben sie seit 20, 30 Jahren, ist da der Rocco Buchter dabei, dieses eine Projekt zu renaturieren. Und das ist das in Europa größte Renaturierungsprojekt. Und da sind verschiedene Bundesländer mit dabei. Es gibt noch Geld vom Land, vom Bund, von Bundesländern, von privaten Spendern, größere und kleinere Summen. Und es ist unglaublich, was da passiert ist, weil die haben dabei, die Flüsse zu, ja, wieder nicht zu entgradigen, in ihren natürlichen Flussverlauf zu queren. Die haben diese Steine, die den Fluss am Rand zusammenhalten, weggemacht. Sie haben landwirtschaftlichen Fläche aufgekauft, damit, wenn Hochwasser ist, dass sich in diesen landwirtschaftlichen Flächen wieder verteilen kann und zu Auen werden kann, damit eben, wenn Hochwasser ist, nicht die Dörfer und die Städte überschwemmt werden, sondern diese landschaftlichen Flächen, so wie es halt früher war. Und gleichzeitig ist es halt super für die Biodiversität, weil sich da wieder Fische ansiedeln können, die schon lange nicht mehr da sind, Insekten, also alles ganz, ganz toll. Aber es gibt natürlich auch immer Leute, die es nicht so geil finden, dann zum Beispiel die Bauern, denen halt die landwirtschaftlichen Flächen abgekauft werden, die sich dann drüber beschweren. Oder es kostet halt Geld. Ansonsten habe ich eigentlich gar keine Gründe, was daran doof ist, glaube ich. Es braucht halt Zeit. Es wurde ja auch erst letztens das Renaturierungsgesetz von der EU beschlossen. Also es entwickelt sich in die richtige Richtung. Aber auch da die Frage, sind wir schnell genug und sind wir effektiv genug? Weil die Klimakrise, eine Sache, die die ganzen WissenschaftlerInnen falsch vorhergesagt haben, ist die Geschwindigkeit. Es passiert alles genauso, wie die Wissenschaft das in den IPCC-Berichten zum Beispiel vorhergesagt haben, aber es passiert alles viel schneller.
Okay, wow, Milena hat schon in der kurzen Zeit so viele Themen angesprochen, daher hier nochmal ein kurzer Deep Dive zum Thema Klima. Mit dem 13. Nachhaltigkeitsziel fordern die Vereinten Nationen weltweit entschlossene Maßnahmen, um den Klimawandel zu bekämpfen und seine Auswirkungen zu minimieren. Wie drängend das ist, hat der neueste Bericht des Weltklimarats, also der IPCC-Bericht, von dem Milena eben schon sprach, deutlich gemacht. Denn die Erderwärmung schreitet schneller voran als bisher angenommen und dies kann in den kommenden Jahrzehnten schwerwiegende Folgen haben. Extremwetterereignisse wie Dürren, Überschwemmungen und Stürme werden weiter zunehmen und ganze Ökosysteme an ihre Belastungsgrenzen bringen. Ein bedeutender Schritt ist das kürzlich verabschiedete Renaturierungsgesetz der Europäischen Union. Es zielt darauf ab, beschädigte Ökosysteme wiederherzustellen und natürliche Prozesse zu stärken, um die Widerstandsfähigkeit gegenüber den Auswirkungen des Klimawandels zu erhöhen. Bereits seit Mitte der 1980er Jahre werden Renaturierungen durchgeführt. Rocco Buchter und die Renaturierung der Havel sind ein besonders erfolgreiches Beispiel. Buchter ist an der Havel aufgewachsen und hatte schon früh das Ziel, den Fluss in seinen ursprünglichen Zustand zurückzuführen. Seit 2005 wurden dafür zahlreiche Maßnahmen umgesetzt und die Ergebnisse sind einfach beeindruckend. Die Artenvielfalt hat sich erholt, seltene Arten kehren zurück und die natürlichen Überflutungen tragen zur Wiederherstellung der Flusslandschaft bei. Das kommt nicht nur der Natur, sondern auch der Region und den Menschen zugute. Renaturierungsprojekte stoßen aber auch immer wieder auf Gegenwind, beispielsweise aus der Landwirtschaft. Denn Bauern befürchten, dass ihre Ernte und die Landnutzung eingeschränkt werden. Außerdem sind Fördermittel von Bund, Ländern und der EU essentiell, um die Maßnahmen langfristig zu sichern und die Interessen aller Beteiligten in Einklang zu bringen. Und ganz ehrlich, insgesamt werden noch viele, viele Projekte und Maßnahmen nötig sein, um den Klimawandel aufzuhalten. Darüber spreche ich jetzt noch weiter mit Milena.
Du hast in den paar Sätzen, die du gesprochen hast, schon mehrfach irgendwie Geld gesagt und teuer gesagt Und da bin ich ein bisschen neugierig. Was glaubst du denn, müsste die Politik deiner Meinung nach tun, um eben auch einen Beitrag zur Klimaanpassung oder Klimaresilienz zu leisten?
Also die Regierung macht tatsächlich recht viel. Gerade die aktuelle Regierung macht so viel, wie noch nie vorher gemacht wurde. Und das muss ich auch anerkennen. Es gibt zum Beispiel bald die Woche der Klimaanpassung, die im September stattfindet, wo ich auch eine der Botschafterinnen für bin und wo ich sage, das ist echt cool. Da kann sich jede Kommune, jede Privatperson melden und sagen, hier haben wir einen, in dieser Woche machen wir diese Aktion und können sich eintragen und das vermitteln. Also das passiert zum Beispiel. Es werden Gelder bereitgestellt, es werden KlimaanpassungsmanagerInnen für Kommunen ausgebildet und gesucht. Es wird zum ersten Mal wirklich darüber gesprochen. Es gibt Konferenzen, es gibt Pläne für ganze Stadtviertel, die umgebaut werden, die ins Klima angepasst werden. Es gibt vor allem Gelder auch für Kitas und für Altersheime und also für Gruppen, Menschengruppen, die besonders betroffen sind von diesen Extremwettern. Und es gibt auch schon, ich bin zum Beispiel für die Recherche meines Buches nach Kopenhagen gefahren mit dem Zug, um mir ein klimaresilientes Viertel anzugucken. Und dann habe ich im späteren Punkt eine Recherche festgestellt, krass, in meiner Stadt Eberswalde, wo ich bis vor kurzem gewohnt habe, in dem brandenburgischen Viertel, was eher ein ärmliches Viertel ist, mit Plattenbauten und so weiter, gab es aber auch schon Klimaanpassungsmaßnahmen, die ein klimaresilientes Viertel ermöglichen. Das fand ich total cool. Eigentlich passieren schon sehr, sehr viele Sachen, wenn man schaut, wenn man fragt. Und wenn sie noch nicht passieren in der eigenen Kommune, kann man nachfragen und nerven.
Vielen, vielen Dank dafür.
Darf ich noch eine Sache aber ergänzen?
Bitte.
Aber es ist natürlich alles noch lange nicht perfekt. Die Summen, von denen wir sprechen für die Klimaanpassung, sind noch viel zu niedrig. Es kann noch viel, viel mehr getan werden. Und es gibt einfache Maßnahmen, die zum Beispiel wie das Umweltbundesamt, das hat empfohlen, einen Hochwasserpass für Häuser und Immobilien einzuführen. Die meisten Menschen wissen nicht einmal, dass sie in einem Hochwasser- oder Starkregen-Gefahrengebiet wohnen, weil sie nicht wissen, dass man das ganz einfach ergoogeln kann. Das dauert 10 Sekunden. Und Menschen, die in Deutschland wohnen, sind eigentlich in der Pflicht, das für sich zu wissen und entsprechende Sicherheitsmaßnahmen vorzubereiten. Also diese Risikomündigkeit ist in Deutschland einfach nicht vorhanden. Und diese Risikomündigkeit kostet eigentlich kein Geld, zumindest für die Verbraucherinnen, für die Menschen selber. Und das ist ein Punkt, wo noch total viel passieren kann, Aufklärung passieren muss und wo es einfache Maßnahmen gibt, die nicht viel Geld kosten, die auch die Regierung wirklich machen könnte, um die Menschen zu schützen. Noch viel mehr Gebiete ausweisen, die eigentlich nicht bebaut werden dürften, weil es jetzt schon klar ist, dass das Gefahrengebiete sind. Und eigentlich ist jeder Immobilienbesitzerin oder auch Mieterin in der Pflicht zu schauen, okay, ich wohne jetzt hier, was bedeutet das? Ist es in 10 Jahren noch sicher hier? Weil das ist es vielleicht nicht.
Du bist ja mit 5 Jahren aus Sibirien nach Hannover gekommen und sag mal, wie sehr hat dich das eigentlich in deiner Kindheit geprägt, beziehungsweise wie sehr hat das deinen Klimaaktivismus heute geprägt?
Ich weiß bis heute nicht, ob es ein russisches Wort für Klimaaktivismus gibt, weil ich glaube, das Thema Umwelt und Klima, die haben zum Teil einfach echt andere Sorgen. Die hatten auch meine Eltern als Migranten hier. Als sie hier angekommen sind, war es halt natürlich nicht leicht. Man ist halt immer der Ausländer mit dem Akzent und den anderen Style und den fehlenden Gebaren oder wie man das nennen mag. Und ich habe aber ganz viel Sozialisation und Inklusion durch die Schule erlebt und habe da die erste Berührung gehabt mit Umweltthemen und Klimathemen. Und dann später auch bei der Grünen Jugend. Und das war für mich auch einfach ein Teil von, okay, zu Deutsch sein ist nicht nur Tatort und gucken und Schwarzbrot essen und Edelstahldosen, sondern halt auch Mülltrennen und Umweltbildung. Und das war für mich so ein ganz wichtiger Teil meiner hier ankommen und Deutsch werden, Identität, und ich bezeichne mich auch als Deutsche. Also Umweltbildung, Umweltaktivismus war ein Teil auf meiner Reise der Integration, aber hat das überdauert, weil ich bin inzwischen lange Deutsch, ich spreche perfekt Deutsch, ich werde Deutsch gelesen, aber das Thema Umwelt und Klima ist geblieben.
Und es ist ja so stark geblieben, beziehungsweise es hat dich ja so stark bewegt, dass du auch in diesen Bereichen gegründet hast. Willst du uns einmal kurz abholen, was so eine der Unternehmen sind, die du da in dem Bereich gegründet hast?
Genau, ich habe mit 22 meine erste Firma gegründet, mehr aus Versehen als wirklich geplant. Die heißt Original Unverpackt. Wir haben damit die Unverpackt-Lädenwelle in Deutschland ausgelöst. Wir haben einen Online-Kurse gemacht, einen Online-Shop gehabt, 2 Läden zwischendurch, wo wir sehr vielen Menschen geplant und geholfen haben, dieses Unverpackt-System umzusetzen. Das war die erste Firma, dafür kennt man mich so ein bisschen. Dann habe ich noch eine zweite Firma gegründet, die ist weniger im Öko-Bereich, sie ist mehr im mentale Gesundheits- Bereichs. Und zwar ist ja ein guter Plan. Wir sind ein Verlag und machen Bücher rund um das Thema mentale Gesundheit, Ausführbücher, aber auch Kalender vor allem. Dafür sind wir bekannt. Und genau, mit Original Unverpackt habe ich tatsächlich vor 2 Jahren Insolvenz anmelden müssen. Die Corona-Krise, die Wirtschaftskrise, das war dann doch alles zu viel. Das war auch eine krasse Erfahrung. Genau, ein guter Plan gibt es bis heute noch. Und die meisten kennen uns von unseren bunten Kacheln von Instagram und den klugen Sprüchen und Texten.
Du hast gerade erwähnt, mentale Gesundheit als Kernthema im Rahmen deines Verlags oder eures Verlags, ein guter Plan. Für dich ist es ja auch ein Thema, was dich mitunter beschäftigt hat im letzten Jahrzehnt. Du wurdest mit 22 mit ADHS diagnostiziert und setzt dich seitdem für mehr Offenheit mit Neurodiversität und unter anderem auch psychischen Erkrankungen ein. Ich bin voll neugierig, hattest du selber schon mal Mitarbeitende, die selber psychische Erkrankungen hatten? Und wenn ja, wie bist du damit umgegangen als Gründerin und als Geschäftsführerin?
Ich habe die alle gefeuert.
Sehr gut.
Nein. Also es war tatsächlich gut, dass ich meine Diagnose vergleichsweise früh erhalten habe. Viele meiner Freundinnen und Freunde haben sie jetzt erst in ihren 30ern bekommen, jetzt wo das Thema nochmal viel größer geworden ist in den letzten Jahren, was sehr gut ist. Weil ja, viele Menschen haben das. Und deswegen, ich finde den Vergleich ganz gut mit dem Linkshänder-Ding. Früher war es einfach, wurden alle Menschen gezwungen, mit der rechten Hand zu schreiben, auch die Linkshändler. Und dann irgendwann kam es raus, ah ja, es gibt Linkshänder. Und dann gab es eine Kurve, plötzlich gab es ganz, ganz viele Linkshändler, aber irgendwann ist die auch wieder auf so ein Plateau gekommen und es gab nicht mehr. Es ist einfach ein Teil der Gesellschaft, ist halt Linkshänder. So ist es. Und ich glaube, so ist es auch mit den ADHSlerInnen. Ein Teil der Gesellschaft ist halt ADHSlerInnen oder neurodivers oder halt psychische Krankheiten. Wobei bei psychischen Krankheiten, glaube ich, wird man nicht von einem Plateau sprechen können, aber ich glaube bei ADHS. Und oder Neurodiversität und Autismus. Genau. Ja, also ich glaube, es gibt so einen Spruch, neurodiverse Menschen laufen gerne im Rudel rum. Das heißt, wenn man selber eine Diagnose hat, ist es sehr wahrscheinlich, dass die eigenen Freunde auch ähnlich ticken, weil man kommt ja mit denen gut klar. Und natürlich stellt man Menschen ein, nicht nur nach der Qualifikation, sondern man guckt, dass die Menschen vielleicht auch einen ähnlichen Vibe haben oder dass man mit denen irgendwie sympathisiert. Ich stelle nicht Menschen danach ein, dass ich denke, oh geil, wir werden beste Freundin, sondern wirklich, ich merke, okay, das sind Menschen, die mitdenken, die vielleicht auch schnell denken, wie es typisch ist für die ADHSlerin und die vielleicht auch schon in verschiedenen Bereichen gearbeitet haben und gelernt haben, sich Wissen selber anzueignen. Das finde ich immer eine tolle Eigenschaft. Und das sind tatsächlich einfach oft Menschen mit ADHS und ich hatte schon zum Teil junge Leute, die Werkstudis oder so, wo ich gemerkt habe, okay, krass, die haben keine Diagnose und die wissen auch gar nicht, damit im Alltag umzugehen. Die sind so chaotisch und können sich gar nicht organisieren. Da habe ich den versucht, natürlich immer wieder auch ein bisschen mit Struktur mitzugeben. Das ist, glaube ich, normal als Führungsperson, dass man diese Aufgabe hat. Wir hatten aber auch Fälle, wo wir haben sehr proaktiv versucht, vorzusorgen und eben nicht zu viel Druck zu machen, Verständnis zu haben, wirklich Wochenende und Urlaube auch einzuhalten und nicht, dass die Leute noch arbeiten. Gerade am Anfang sind die Leute immer so übermotiviert gewesen. Da mussten wir das echt hart durchsetzen. Wir hatten auch schon vor Corona die Regel, dass man nicht krank ins Büro kommt und so. Also, dass man wirklich auch krank sein darf. Genau, und das haben wir eigentlich immer versucht, habe ich versucht, in beiden Firmen umzusetzen. Nur das hat auch ganz gut geklappt. Also die Leute waren meist sehr happy. Und zu wissen, dass man da einen sicheren Raum hat, wo man über diese Dinge reden kann. Natürlich ist die Arbeit keine Therapiestunde, aber es ist okay zu sagen, ich bin in Therapie. Oder sich halt krank zu melden, nicht, wenn man seine Periode hat. Oder krank melden, wenn man Grippe hat. Und auch krank melden, wenn man sagt, okay, ich kann gerade nicht. Das war alles zu viel die letzten Wochen. Ich brauche meinen Tag frei. Das ist ein legitimer Grund.
Ich höre gerade so ein bisschen raus, dass du einfach durch deine eigene Erfahrung und durch deine eigene Betroffenheit eine Kompetenz dafür entwickelt hast, Mitarbeitende zu haben, die auch neurodivers sind und hast da für dich ein gutes Gefühl und eine gute Strategie gefunden, wie du damit umgehst. Was würdest du anderen vorgesetzten Personen raten, wie sie damit umgehen können, wenn sie Mitarbeitende mit zum Beispiel ADHS beschäftigen, aber selbst nicht neurodivers sind?
Ich glaube, es hilft wirklich zu verstehen, wie das Gehirn funktioniert. Dass Menschen mit ADHS haben wie eine Art Dopaminmangel und sie kriegen Dopamin, wenn sie bestimmte Dinge machen. Und die kriegt man leichter, wenn man was Neues anfängt, als an einem Projekt lange zum Beispiel dran zu bleiben. Es gibt aber auch das Gegenteil, dass Leute mit ADHS manchmal, weil sie ihre Fehler und Schwierigkeiten kennen, überkompensieren und zu einer krassen Perfektionismus neigen. Auch da muss man dann wiederum, man muss gucken, wie ist die Person und wie kann man ihr helfen, individuell einen guten Weg zu finden. Bei manchen Leuten ist es man muss dem beibringen, better done than perfect, komm bitte zum Punkt und den ganz klar Grenzen setzen, mit wie tief sie einsteigen. Und bei anderen muss man halt sagen, okay, nee, das ist noch nicht gut genug, du musst noch tiefer rein und das ist okay. Zu verstehen, dass man zum Teil die gleichen Sachen sagen muss oder dass man die zwingen muss mitzuschreiben. Also ich habe einfach schon erlebt von sehr professionellen Leuten, die einfach gelernt haben, Techniken für sich zu finden, wie sie damit umgehen. Und da gibt es halt einfach die zum Teil immer noch so in der Welt, die noch nicht diese Techniken für sich haben. Und denen kann man halt sehr leicht helfen, weil Techniken kann ja jeder lernen. Das ist eine Gewohnheitssache. Aber das Fachwissen, das diese Person dann vielleicht hat oder die Erfahrung, die sie in einem anderen Unternehmen gemacht hat, ist dann wiederum wichtig, vielleicht für meine Firma. Also ich glaube, es gibt ganz, ganz viele Wege, diese Menschen zu unterstützen. Man muss natürlich individuell jedes Mal schauen, was ist eigentlich die Herausforderung bei dieser Person.
Milena gründete 2014 den ersten verpackungsfreien Supermarkt Deutschlands, original unverpackt. Sie hat damit maßgeblich zur Zero-Waste-Bewegung beigetragen. Der Laden finanzierte sich anfangs durch Crowdfunding und inspirierte zu zahlreichen Nachahmungen. Im April 2024 zählte der Verband der Unverpacktläden bundesweit immerhin 235 dieser Geschäfte. Eine weitere Gründung von Milena ist der Verlag Ein guter Verlag, den sie 2015 gemeinsam mit Jan Lenartz gegründet hat. Ihr Bestseller ist das Buch Ein guter Plan, ein Terminkalender mit Fokus auf Achtsamkeit. Außerdem gibt es Notizbücher, ein Ausmalbuch und ein Gefühlstagebuch für Kinder. Für ihre innovativen Ansätze wurde Milena 2018 als Unternehmerin des Jahres ausgezeichnet und erhielt 2020 den Forbes 30 Under 30 Europe Award. Im Jahr 2023 musste sie die Insolvenz für Original Unverpackt und auch für ihre kurz vorher gestartete Kosmetikfirma anmelden. Milena geht aber offen mit Rückschlägen um und setzt sich für eine positive Fehlerkultur ein. Interessanterweise zeigen auch Forschungen, dass eine offene und positive Fehlerkultur für unternehmerischen Erfolg entscheidend ist. Sie schafft eine Umgebung, in der Fehler als Lernchancen genutzt werden. In Startups ist ein solcher Umgang besonders wichtig, da vor allem junge Mitarbeitende häufig noch unerfahren sind und mit neuen Ideen experimentieren. Führungskräfte, die Fehler selbst offen ansprechen und als Lernmöglichkeit betrachten, schaffen hier Vertrauen und fördern die Bereitschaft, Risiken einzugehen und sich weiterzuentwickeln. Und damit nochmal zurück zu Milena.
Du gehst ja auch sehr offen mit Rückschlägen um, mit Scheitern und der Insolvenz deiner zwei Firmen. Wie schaffst du das für dich, so eine Fehlerkultur zu etablieren? Wie hast du für dich so deine Zuversicht zurückerlangt nach diesen zwei Erfahrungen?
Naja, man hat ja keine Alternative, als aufstehen und weiterzumachen. Also es ist so. Dafür habe ich zu viel Energie und dafür bin ich dann doch zu sehr Dopamin-Junkie, als dass ich sage, ach nee, hat nicht geklappt, ich mache nie wieder was und bloß nie wieder Risiko eingehen. Also man kann auch nur was machen, wenn man gewisse Risiken eingeht. Und manchmal scheitert man und manchmal klappt es. Und genau, es war Original Unverpackt und kurz danach eine kleine Kosmetikmarke, die mit dazu hing, die ging dann auch davon abhängig in Insolvenz. Davon unabhängig. Ja, aber die dritte Firma, die hat ja funktioniert, die gibt's ja immer noch so. Das war das eine. Und ich habe ja andere Sachen gemacht, wie Bücher geschrieben und keine Ahnung. Also es gibt ja andere Sachen, die man so machen kann. Es ist schwierig. Ich habe gerade meine eigene Herausforderung mit dem, das Haus, in das ich gerade gezogen bin, ist was Privates, nicht beruflich, aber es ist eine absolute Katastrophe vom Zustand her. Und hier nicht den Mut zu verlieren, zu sagen, okay, das kriegt man alles irgendwie hin. Und es war ein Fehler, dieses Haus zu kaufen, aber ich mache jetzt das Beste draus. Es ist halt wieder dieses, okay, was soll ich da machen? Also stehe ich auf, mache irgendwie weiter.
Es ist ja viel leichter gesagt als getan, zu sagen, ja, einfach Mut machen und weitermachen. Deswegen bin ich tatsächlich neugierig. Vielleicht kannst du da nochmal so ein bisschen nochmal konkreter benennen, wie können wir noch stärker eine Fehlerkultur etablieren und noch stärker das Füreinander feiern? Wie können wir das so selbstverständlich machen, dass ich dann automatisch sage, ey Milena, wie schön, herzlichen Glückwunsch zur Insolvenz, weil das ist eine neue Erfahrung, die du dir hättest niemals kaufen können mit Geld. Deswegen bin ich so neugierig, was sind so konkrete Sachen, die wir praktizieren können, um eine Fehlerkultur wirklich nochmal stärker zu verankern in unserer gesellschaftlichen Kultur?
Also die Insolvenz hat sehr, sehr, sehr viel Geld gekostet. Die Insolvenz hat sehr, sehr viel Geld gekostet. Insofern war das eine Erfahrung, die man mit Geld kaufen kann. Die kann ich niemandem empfehlen, würde ich auch niemandem. Aber es ist nicht das Ende der Welt. Das war halt auch die Erfahrung. Und deswegen... Es gibt zwei Arten, vielleicht auch mit Fehlern umzugehen, behaupte ich jetzt mal. An einem Tag habe ich mit zwei Freundinnen über dieses Haus und alles, was hier passiert ist, gesprochen. Und die eine meinte, Alter, Milena, komm mal klar, du hast jetzt in den letzten Wochen, Monaten so viele schlechte Entscheidungen getroffen. Vielleicht musst du irgendwie anders rangehen und vielleicht mal innehalten und dir nochmal, ich bin wieder in Therapie, suchen. Und ich dachte, okay, krass, ich liege schon am Boden, aber danke, dass du nachtrittst. Und eine andere, die hier zu Besuch war, die meinte, ja, es ist halt auch nur ein Haus. Es ist halt eine einfache Bauweise und das kriegt man hin. Und es wird Zeit kosten und es wird Geld kosten. Aber was hast du denn für Optionen? Und es ist wirklich ein, wie geht man damit um, wie fickt man Leute? Wenn ich höre, dass Leute sich trennen oder scheiden lassen, sage ich meistens, ich frage vorher nach, ob das in Ordnung ist, wenn ich sage, herzlichen Glückwunsch, das war ein großer Schritt, aber es war vermutlich wichtig und gut, dass es passiert ist. Weil ich habe mich vom Vater meines Sohnes getrennt vor 1,5 Jahren und alle haben ein, oh nein, das tut mir so leid, ich war so, hey, mir geht's voll gut. Das war für mich einfach das Richtige und ich glaube auch, dass es langfristig für uns als Eltern, es funktioniert ja für uns als Elternpaar und auch für unser Kind wichtig war, zu wissen, dass wenn etwas nicht funktioniert, dass man es auch beenden darf. Und ich bin total überzeugt davon, dass Fehler machen einfach dazugehört. In den Momenten, wo man sich traut, und ich traue mich sehr viel, passieren halt Fehler. Das ist halt normal für Menschen, die sich nie was trauen und einfach immer nur in ihrem stillen Kämmerlein sind und nie ausbrechen. Die werden natürlich auch keine Fehler machen. Aber dann werden die vielleicht auch irgendwann auf ihr Leben zurückgucken und sehr viel Reue und sehr viel Bedauern haben. Und ich werde dann halt nur zurückgucken und sehr viel bedauern für diese Fehler haben. Aber es wissen, dass ich es wenigstens probiert habe.
Apropos sich trauen, wie risikofreudig glaubst du, muss man sein, um zu gründen?
Sehr risikofreudig. Es ist immer ein Risiko. Manchmal größeres, manchmal ein kleineres, je nachdem. Ein finanzielles Risiko, ein unglaubliches Stressrisiko, weil man die ganze Zeit mit allem drin hängt. Eins, dass man einfach nie wieder normal Urlaub machen wird oder zumindest nicht in den ersten Jahren. Und auch die Wahrscheinlichkeit, dass man scheitert, ist einfach groß. Die ist größer, als dass man Erfolg hat. Es gibt ja Zahlen darüber, wie viele Unternehmen in den ersten Jahren pleite gehen, ob jetzt Startup oder normale mittelständischer Betrieb oder wie auch immer. Aber die Frage ist, ob man zufrieden ist mit dem, wie es gerade ist oder ob man halt was verändern will. Und die Frage ist auch, finde ich, gründet man, weil man wirklich eine Idee hat und glaubt, dass man die Welt irgendwie positiv verändern will oder gründet man, weil man irgendwie unbedingt ein geiler Startup-Typ oder Frau sein will, die das zigste, unnötigste Produkt erfindet, wie diese, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, damals bei Höhle der Löwen gab es einen Shitstorm, weil da so Typen so pinke Handschuhe erfunden haben, pinke Plastikhandschuhe, mit denen sich Frauen dann hygienisch ihre Tampons rausholen können, wo es danach einen Shitstorm gab und das war, glaube ich, das einzige Produkt, was je eingestellt wurde wieder, weil das ist halt so ein typisches White Dudes machen ein Projekt und denken, die sind richtig geil und lösen ein richtiges Problem. Es gibt halt kein Problem. Deswegen sage ich auch immer Unternehmern, löst ihr wirklich ein Problem? Macht ihr was Cooles? Oder ist es nur eine Selbstverwirklichungssache? Dann muss es halt auch nicht sein.
Ja, danke dafür. Welche 3 praktischen Tipps hast du, wie wir nachhaltiger leben können?
Die erste ist wählen gehen. Total einfacher Tipp. Wenn man die Möglichkeit hat, Bundes- und Landtagswahl. Der zweite Tipp ist, nehmt einen Jutebeutel mit, wenn ihr in die Stadt geht und mit eurem lokalen Politiker sprecht oder Politikerin und euren Abgeordneten, macht einen Termin aus. Dann könnt ihr mit dem Jutebeutel euch gut fühlen, aber ihr werdet ihn wahrscheinlich nicht brauchen. Aber wichtig ist, dass ihr, sorry, ich habe eine elegante Überleitung versucht zu machen. Wichtig ist, dass man das macht wie so Rentner. Denkt euch in die Rentner rein. Was haben Rentner? Sie haben Zeit und sie schreiben Briefe und gehen zu diesen Bürgersprechstunden bei Abgeordneten, Bundestagsabgeordneten, Landtagsabgeordnete, Kreiskommunenabgeordnete und nerven die. Macht das. Also sehr viel und fast alles funktioniert über die Politik. Und ich habe in meinem Leben als Karriere, in Anführungsstrichen, als Aktivistin sehr viel mit PolitikerInnen gesprochen. Die meinten immer, ja, wir können nur Sachen machen, wo wir wissen, da steht die Bevölkerung dahinter. Ja, aber die Bevölkerung muss sich auch mal äußern. Und die werfen sich immer spielen sich immer den Ball hin und her. Und die Wirtschaft macht eh das, wo die Leute halt für kaufen oder wenn es Gesetze gibt. Das heißt, da, wo er der Hebel, wo wir Impact haben und da, wo wir Druck ausüben können, ist einfach die Politik. Ich finde, Politikerinnen, mir ist klar, dass die nur Kompromisse machen. Ne? Die gucken, was haben die Leute für verschiedene Bedürfnisse. Aber es gibt halt Lobbys, starke Industrielobbys, die starken Druck ausüben. Und es ist halt schwierig für Privatpersonen, sich genauso zu organisieren, weil wir sind halt Privatpersonen. Das ist eigentlich nicht unsere Aufgabe. Aber wir haben halt oft keine andere Wahl, das ist die, wie wir uns Gehör verschaffen können, als einer von über 80 Millionen Menschen. Ist es halt, die immer wieder zu nerven. Und gleichzeitig bin ich aber auch als Aktivistin so krass frustriert, weil ich weiß, dass die, wir waren bei den Klimastreiks von Fridays for Future zum Teil 2019, wir waren so unfassbar viele Menschen und die haben trotzdem nicht auf uns gehört. Und was mir wiederum doch Hoffnung macht, ist zu sehen, dass sich inzwischen mit der neuen Regierung, die weit weg von perfekt ist, aber wir haben noch nie so viele erneuerbare Energien ausgebaut wie in diesem letzten Jahr mit Habeck und seinem Ministerium. Also die neue Regierung geht zumindest teilweise in die richtige Richtung. Und das will ich auch anerkennen und nicht, es ist nicht annähernd genug, aber immerhin bewegt sich jetzt etwas. Ich habe das Gefühl gehabt, in den letzten 16 Jahren davor hat sich gar nichts bewegt.
Letzte Frage. Wie sehen eigentlich deine nächsten Projekte aus? Außer jetzt dein Haus. Oder vielleicht doch, vielleicht ist das auch dein nächstes Projekt.
Mein aktuelles Projekt ist es, ein trockenes Dach zu bekommen. Ich habe bescheidene Ziele gerade im Leben. Aktuell schreibe ich an einem neuen Buch, was auch dieses Thema zum Thema hat. Aber was ich sonst beruflich mache, ist genau schreiben, Content produzieren und erstmal langsamer machen. Ich habe in meinen 20ern viel gemacht und ich hoffe jetzt, dass ich einfach, ich halte Vorträge weiterhin sehr gerne, ich spreche über die Klimakrise und über Klimaanpassung, das sind ein paar Sachen, die ich mache. Genau, das sind eigentlich gerade meine hauptberuflichen Themen, also den Verlag führt mein Mitgründer, die zwei anderen Firmen habe ich wie gesagt leider nicht mehr und ich bin einfach selbstständig als Autorin, Speakerin und Labertasche.
Vielen lieben Dank für deine Zeit, Melina.
Ich danke dir vielmals, es war sehr lustig und sehr angenehm.
Das war Future Changers, der Podcast für zukunftswirksames Gründen. Um unternehmerische Ideen, die gesellschaftliche Herausforderungen anpacken, geht es übrigens auch im Körber Startup der Körber Stiftung in Hamburg. Alle unter 30 können dort Ideen entwickeln, mit einer inspirierenden Community arbeiten und an zahlreichen Angeboten teilnehmen. In den 6 Folgen dieser Staffel spreche ich mit richtig inspirierenden Menschen, die die ersten Gründungsschritte schon hinter sich haben und mit ihren Projekten die Gesellschaft ein bisschen besser machen. Ich freue mich, wenn ihr das weitererzählt und den Podcast teilt. Bis bald, eure Esra. Future Changers ist eine Produktion der Körber Stiftung. Projektleitung und Redaktion Carmen Ludwig und Lisa Schachner. Moderation Esra Karakaya. Produktion Mohammed Al-Musselli. Mitarbeit Marlene Freudenberg, Cornelius Gesing und Lynn-Sophie Lehnert.